Heute ist Mittwoch, der 7.5. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das ist unser Thema. Wir reden heute über den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz, warum das fast nicht geklappt hätte, warum es dann doch geklappt hat und was das eigentlich für die Demokratie bedeutet. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ja, um den Überblick heute zu behalten, starten wir Montagvormittag. Ich weiß, ihr wollt alle darüber reden, was da gestern passiert ist mit Friedrich Merz. Aber bevor wir da hinkommen, machen wir alles nach der Reihe. Denn Montagvormittag hat eigentlich schon alles angefangen. Da hat die SPD nämlich bekannt gegeben, welche MinisterInnen Teil der neuen Regierung sein werden. Die 7 MinisterInnen schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Amt des Vizekanzlers und Finanzminister wird der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil übernehmen. Und der hat auch bereits gesagt, dass er ein Investitionsminister werden möchte und hat gesagt, dass er das Sondervermögen in zum Beispiel Schulen, Bahnen investieren möchte und die Energiepreise damit auch senken will. Seine Co-Vorsitzende Saskia Esken wird kein Amt bekommen und wird auch nichts in der neuen Bundesregierung übernehmen. Boris Pistorius bleibt Bundesverteidigungsminister. Der hat 2023 das Amt von Christine Lambrecht ja übernommen und war seitdem auch Teil der damaligen Ampelregierung und zählt zu einem der beliebtesten Politiker in Deutschland. Die SPD wäre also sehr blöd gewesen, hätte sie ihn nicht wieder aufgestellt. Bärbel Bass, die kennt ihr auch, die war in der letzten Legislaturperiode Bundestagspräsidentin. 2009 ist sie als Abgeordnete in den Bundestag eingezogen. Da war sie dann auch bereits stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und jetzt soll sie Ministerin für Arbeit und Soziales werden. Zur Aufnahme dieser Folge sind die Minister noch nicht vereidigt. Das hat sich ja gestern alles etwas verschoben. Aber wir können davon ausgehen, dass alle die Posten, die ich euch gerade erzähle, auch so eingehalten worden sind. Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz übernimmt Stefanie Hubig. In dem Bereich hat sie schon einige Erfahrungen sammeln können. Schon im Jahr 2000 hat sie im Bundesjustizministerium angefangen zu arbeiten. 2014 wurde sie im Ministerium dann Staatssekretärin und seit 2016 war sie Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Ja, Minister für Umwelt, Klimaschutz und Naturschutz und nukleare Sicherheit wird Carsten Schneider. Der war vorher Ostbeauftragte, kennt sich also in der Regierung ganz gut aus und jetzt macht der Umweltpolitik, auch wenn man eigentlich sagen kann, so viel Erfahrung hat er da bislang noch nicht gesammelt. Verena Huberts, eine der jüngsten hier in der Reihe, wird Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bevor sie 2021 für den Bundestag kandidiert hat, hat sie nach ihrem BWL-Studium zuerst ein Start-up gegründet. Das Start-up wurde von Apple entdeckt und ist daraufhin schnell weitergewachsen. Aber auch in der Politik ist sie sehr erfolgreich. Nachdem sie 2021 in den Bundestag eingezogen ist, wurde sie bereits stellvertretende Vorsitzende für Wirtschaft, Bau und Wohnen und Tourismus. Ja, und bei den Koalitionsverhandlungen, da war sie stellvertretende Vorsitzende in der Arbeitsgruppe Wirtschaft. Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das geht an Rehm Alabli Radovan. Die ist auch schon seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und gleichzeitig die erste Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern mit Migrationsgeschichte. Nach dem Einzug in den Bundestag wurde sie von der Ampelregierung auch zur Integrationsbeauftragten ernannt. Also auch sie kennt sich in der Regierung schon ein bisschen aus. Ja, und am gleichen Tag, am Montag, wurde dann auch der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und der SPD unterzeichnet. Was Friedrich Merz vor der Unterzeichnung zur kommenden Regierungszeit gesagt hat, da hören wir mal rein.
Das Land sucht nach einer Regierung, die ab dem ersten Tag sich kraftvoll und planvoll an die Arbeit macht. Und genau das ist unsere Idee. Diesen Plan haben wir mit dem Koalitionsvertrag, den wir heute gemeinsam unterzeichnen. Wir haben eine Regierungsmannschaft aufgestellt, die Sozialdemokraten gestern und noch heute, die die Kraft und die Kompetenz mitbringt, eine Mannschaft, die entschlossen ist, genau diesen Plan jetzt konzentriert umzusetzen und die Dinge in Deutschland zum Guten zu wenden.
Und auch Lars Klingbeil hatte was zu sagen.
Sie wird das schaffen mit Teamplay, mit Mut zur Entscheidung und mit mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Und ich will hier aber auch deutlich sagen, Wohlstand fällt nicht vom Himmel, der muss erarbeitet werden. Und deswegen ist dieser Koalitionsvertrag ein klares Zeichen zur Stärkung der Industrie, ein klares Zeichen, dass wir Zukunftsbranchen nach Deutschland holen wollen und ein klares Zeichen, dass wir auf Made in Germany setzen. Wir werden jetzt investieren, wir werden morgen entlasten. Das ist der richtige Weg, jetzt investieren und morgen entlasten.
Ja, Montagabend gab es dann für den Bundeskanzler Olaf Scholz, den ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz, den sogenannten großen Zapfenstreich. Da handelt es sich um so eine Militärzeremonie, bei der traditionell die BundeskanzlerInnen, Bundespräsidentinnen, Verteidigungsministerin und hochrangige Militärs verabschiedet werden. Ja, und vermutlich zum letzten Mal haben sich beim großen Zapfenstreich auch große Teile der Ampelregierung wieder getroffen. Mit dabei waren unter anderem der ehemalige FDP-Minister Marco Buschmann, aber auch Bettina Stark-Watzinger von der FDP und auch Robert Habeck und Annalena Baerbock. Wer allerdings gefehlt hat, das war Christian Lindner. Der hat aber auf X dann gesagt, ja, das Fehlen, das hat keinen politischen Hintergrund, sondern er hätte väterliche Pflichten. Natürlich hat Olaf Scholz auch an diesem Abend eine Rede gehalten und da hören wir mal rein.
Dankbarkeit empfinde ich auch gegenüber den Bürgern und Bürgern unseres Landes. Nicht der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin oder der Bundeskanzler entscheiden letzten Endes über den politischen Kurs unseres Landes, sondern Sie, die Bürgerinnen und Bürger, als unser Souverän. Nur wenn Sie Vertrauen haben in die Demokratie und Ihre Vertreterinnen und Vertreter, kann diese Demokratie gelingen. Dieses Vertrauen zu verdienen, war stets die Triebfeder meines politischen Engagements. Ihrem Vertrauen gerecht zu werden, vernünftig und verantwortungsvoll zu handeln, das ist und bleibt der Maßstab, den ich an meine Arbeit anlege.
Gespielt wird und das war für Olaf Scholz Respekt. Scholz hat dann auch noch ein paar wirklich wichtige Worte gesagt. Er hat gesagt, Demokratie ist ein Verständnis von Gemeinsamkeit. Das braucht es auf jeden Fall dafür, trotz unterschiedlicher Ansichten, Herkunft und Überzeugungen. Und er hat deutlich gemacht, dass man nur dann stark sein kann, wenn man zusammenhält. So eben auch in Deutschland. Am Ende hat der Friedrich Merz für alle Herausforderungen und Aufgaben noch viel Erfolg und eine glückliche Hand gewünscht. Kommen wir doch mal zu dieser glücklichen Hand von Friedrich Merz. Ja, Dienstagmorgen ging's los. Sollte eigentlich ein relativ entspannter Tag werden. Erst Wahl im Bundestag, dann Ernennung vom Bundespräsidenten, dann Vereidigung, Amtseid, nochmal Bundestag, dann all das Gleiche nochmal mit den MinisterInnen. Und dann war es aber auf einmal ein ganz bisschen anders, denn die Wahl, die um 9 angefangen hat, die hörte sich auf einmal so an.
Die unterbrochene Sitzung ist wieder eröffnet und ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Mitgliederzahl 630, abgegebene Stimmen 621, ungültiger Stimmzettel 1. Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt. Das heißt, dass ich jetzt die Sitzung unterbreche. Die Fraktionen möchten sich beraten.
Ihr habt's gehört. Merz wurde im ersten Wahlgang nicht zum Bundeskanzler gewählt. Dabei haben ihm 6 Stimmen gefehlt. 6 hört sich nicht so groß an, aber wenn man nochmal in die Koalitionsfraktion reinguckt, SPD und CDU, sind es insgesamt 18 Stimmen, die aus diesen Koalitionen gefehlt haben. Und das ist interessant, denn eigentlich haben sich ja alle auf diesen Kanzler Merz geeinigt und dann standen wir alle am Dienstagmorgen Vormittag vor der Situation, dass Friedrich Merz nicht zum Kanzler gewählt worden ist. Und das ist auch einmalig in der Geschichte. Das gab's noch nie bis dahin. Und ja, manche Sachen schafft eben auch nur Friedrich Merz zum ersten Mal. Die Frage war dann, wie geht's denn eigentlich weiter? Die Sitzung wurde dann unterbrochen. In der Zeit sind alle Fraktionen zusammengekommen und haben sich beraten. Und wie das weitergeht, das regelt auch das Grundgesetz. Im Artikel 63 steht dazu, dass innerhalb von 2 Wochen der Bundestag erneut zusammenkommen muss, um noch einmal zu wählen. Und auch im zweiten Wahlgang benötigt Merz dafür eine absolute Mehrheit. Also wieder 316 Stimmen. Und erst wenn er die absolute Mehrheit auch im zweiten Wahlgang nicht erreicht hätte, dann könnte eine relative Mehrheit reichen. Das bedeutet, dass er nur mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommen müsste von all den Menschen, die anwesend sind. Ja, theoretisch wäre auch möglich gewesen, dass sich noch wer anders aufstellt oder die CDU sagt, dass sie auf einmal Armin Laschet doch wieder ins Rennen schicken möchte. Da gab es einige Memes zu, die ich doch sehr witzig fand. Aber das Vorschlagsrecht, das lag natürlich weiter dort und so war es dann auch, dass das Internet erstmal explodiert ist. Also vielleicht fangen wir da an. Das Internet ist explodiert. Es gab viel Häme, es gab viel Schadenfreude, nachvollziehbar. Und ich habe gestern dazu gesagt, dass man, wenn man sich darüber freut, immer ein Problem hat, wenn die AfD sich mit einem freut. Und das würde ich auch immer noch so betonen. Natürlich kann das in einer Demokratie passieren. Es ist eine Wahl, die ist nicht vorab gekatert und ein Ergebnis steht nicht von vornherein fest. Aber wenn so etwas passiert und sich die Rechtsextremen freuen darüber, denn sie sagen, wir haben Chaos und Chaos ist unser Geschäftsmodell, dann haben wir immer ein kleines Problem. Trotzdem ist es angebracht, dass man vielleicht sagen kann, es ist so ein Schuss vor dem Bug für Friedrich Merz gewesen, dass er merkt, seine Großspurigkeit kommt vielleicht nicht überall an. Es ist wie immer die Gleichzeitigkeit der Dinge. Auf der einen Seite eine drohende Regierungskrise und eine Einmaligkeit in dieser Geschichte, dass so etwas passiert. Ein Friedrich Merz, der dann geblockt worden ist und man sich fragt, wie es weitergeht. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Frage, ja, was hat Merz denn eigentlich selber dazu beigetragen, dass das passieren kann? Und höchstwahrscheinlich Menschen gesagt haben, hinter ihm können wir uns gerade nicht vereinigen. Das alles gehört dazu. Es war wirklich ein Tag in dieser Demokratie, wo man sagen kann, die Demokratie funktioniert, aber es ist auch ein bisschen Politiktheater. Und so war es dann auch am Nachmittag soweit, dass alle sich wieder getroffen haben und nochmal gewählt haben. Der Antrag wurde gestellt und dann hat Friedrich Merz gewonnen.
Mit Ja haben bestimmt 325 Abgeordnete.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Alles mit 7 Stunden Verzögerung. Friedrich Merz ist der neue Kanzler von der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde ernannt von Frank-Walter Steinmeier im Laufe des Abends. Dann wird er noch im Amt vereidigt. Auch das ist passiert, die Ministerin aufgestellt. Alles, wie man es hätte morgen schon haben können. Aber so war der Tag halt irgendwie spannender. Und die Frage der Fragen ist, wie stabil ist diese neue Regierung aus Rot und Schwarz? Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen und schauen, ob wir bis ins 4. Jahr mit Friedrich Merz kommen. Es gibt einiges zu tun, einiges zu berichten und das werden wir hier in nächster Zeit ganz, ganz viel machen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Frage von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.